Servus ihr Lieben, heute ohne großes Intro. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich 7 Jahre alt war, fing ich an zu stottern. Ich kann mich nicht mehr genau an den einzelnen Tag erinnern, an dem es schlimmer und schlimmer wurde oder an dem es zuerst begann. Ich weiß nur, dass ein Ereignis der ganzen Geschichte voranging. Ich war 7 Jahre alt in der 3. Klasse und wir hatten einen neuen Lehrer bekommen und ich hatte vorher in der 1. und 2. Klasse sehr, sehr begeistertes Lesen gelernt und ich habe schon immer gerne auch als Kind Geschichten erzählt, Geschichten aufgeschrieben, Geschichten gemalt und habe mich sehr gerne mit Sprache beschäftigt und habe auch immer gerne Märchenbücher mir vorlesen lassen. Also ich war irgendwie sehr, sehr, sehr in diesem Geschichtenerzählding drin. Und genau, ich habe mich damals in der, ich glaube, der 1. oder 2. Stunde mit diesem neuen Lehrer habe ich mich gemeldet, um eine Passage aus dem Buch vorzulesen. Und ich kam zu einer Stelle, in der das Wort Garage stand. Ich war, ja, mit Fremdwörtern damals noch nicht so versiert und habe das Wort als Garage ausgesprochen. Es gab zuerst ein bisschen Stille, dann flog mir ein Stückchen Kreide an den Kopf, die der Lehrer geworfen hatte. Ich durfte dann in den späteren Wochen feststellen, dass das seine Art war, Kinder oder seine Schüler zu korrigieren, wenn sie etwas falsch gerechnet oder falsch ausgesprochen hatten. Und danach folgte wahrscheinlich auf den perfekten Kreidewurf ein tosendes Gelächter. Ich habe mich an dem Abend, als ich zu Hause war, zum einen daran erinnert, dass ich mich sehr geschämt habe in dem Moment. Und zum zweiten, dass ich immer noch nicht wusste, wie man dieses Wort ausspricht. Garage. Heute, wenn ich das Wort lese, muss ich, ja, manchmal ist es, glaube ich, sehr tagesformabhängig, aber noch heute muss ich manchmal entweder eher schmunzeln und oder bin wirklich tief traurig, weil in der Folge darauf und einiger ähnlicher Erlebnisse mit diesem Lehrer ich diese wunderbare Leidenschaft, die ich für Sprache hatte, weitestgehend eingebüßt hatte und ich begann zu stottern. Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Buchstaben vor meinen Augen anfingen zu tanzen oder dass ich das Wort noch lesen konnte, also sehen konnte, ohne tanzende Buchstaben, aber auf dem Weg zu meinem Mund die Buchstaben quasi in meinem Kopf anfingen zu tanzen. Ich weiß noch, dass ich meinen Puls in den Schläfen gespürt habe und dass ich wahnsinnig feuchte Hände dabei hatte. Und dass mir oft nach solchen Deutschstunden auch wahnsinnig schlecht war und ich eigentlich die ganze Zeit nur Angst hatte davor, dass jemand sagt, ich müsse irgendwas vorlesen. Und ich die ganze Zeit immer 4 bis 5 Sätze vor den anderen vorgelesen habe, also nicht laut vorgelesen, sondern vorangelesen habe, damit ich im Falle eines Aufrufens irgendwie noch ein bisschen vorbereitet wäre. Dieses Verhalten hat mich durch mein ganzes Schulleben geprägt. Ich habe später in Deutsch Abitur geschrieben und ich habe das Problem weitestgehend im Griff heute. Allerdings passiert es mit meinem Erwachsenenleben auch nicht mehr so sehr oft, dass ich unvorbereitet vor fremden Menschen stehe und etwas laut vorlesen muss oder darf. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Patenkindern oder so oder anderen Kindern in meinem Freundeskreis etwas vorlese oder ein Gedicht laut vorlese oder irgendetwas dergleichen, dann, wenn ich mich gut fühle und wenn ich entspannt bin, dann ist das kein Thema, dann spreche ich das genauso, wie ich das jetzt im Moment tue. Aber tatsächlich, manchmal, wenn ich starte, ist dieser alte Trigger noch da und ich muss kurz einatmen und mir selbst sozusagen sagen, Moment, das war jetzt wieder so ein Stolperer, das machen wir jetzt nochmal und dann ist es weg. Ihr könnt euch vielleicht heute vorstellen, um welches Thema es gehen soll. Ich möchte heute über das Thema Verletzlichkeit mit euch sprechen. Wenn wir Erwachsenen über Verletzlichkeit sprechen, dann ist das fast immer negativ konnotiert. Wir gehen davon aus, dass es etwas ist, was mit Schwäche zu tun hat, mit Instabilität, mit Weichheit, mit emotionaler Labilität. Und genau so ist es auch in unserem Sprachgebrauch und vor allem in unserer westlichen Kultur auch verankert. Das bekommen wir so mit. Wir hören irgendwann auf, über Dinge zu weinen, über die wir traurig sind. Wir hören irgendwann auf, nach dem Weg zu fragen, uns zu entschuldigen oder einfach zu sagen, dass wir jemanden lieb haben, obwohl wir nicht wissen, ob er uns das entgegenbringt oder erwidert. All diese Dinge, die hören wir auf, um uns nicht verletzlich zu zeigen. Das ist ein, ja, wahrscheinlich kluger Anpassungsmodus in unsere Lebensumstände, die uns widerspiegeln, dass wir eben nicht verletzlich sein dürfen. Und heute und vielleicht auch mit dieser kleinen Geschichte voran möchte ich dafür eine Lanze brechen, dass es ziemlich dumm ist, das so zu tun. Und dieses eine Beispiel ist wirklich nur eins unter vielen, an denen ich das in meinem eigenen Leben sehr, sehr deutlich gemerkt habe, dass Verletzlichkeit aus dem Leben zu verbannen gleichzeitig bedeutet, dass wir so viel Freude und Kreativität und Gutes und gute Gefühle, gute Potenziale gleich mit aus dem Leben schmeißen. Und wie das zusammenhängt, das würde ich euch heute gerne auf einer wissenschaftlichen Basis erklären. Vielleicht vorne ab, ich möchte, bevor wir uns damit beschäftigen, mit einer sehr interessanten Studie von der guten Breen Brown. Das ist eine Pädagogin. Genau, ich hätte jetzt fast Soziologin gesagt. Ich bin mir nicht sicher, Soziologin oder Pädagogin aus der University of Houston. Die hat ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben und später auch einen TED-Talk einen TED-Talk gehalten. Wer die nicht kennt, der kann das gerne mal googeln. Ansonsten für alle die sollten relativ bekannt sein, TED-Talks, sehr, sehr empfehlenswert. Ich packe euch den Link auch einfach in die Shownotes. Ja, die gute Breen hat dazu sehr viele Jahre geforscht, aber sie ist nicht die Einzige. Verletzlichkeit findet sich durch alle verschiedenen Wissenschaften hindurch. Ich fange mal mit meiner eigenen an, die Ökologie. In der Ökologie steht die Verletzlichkeit, die sogenannte Vulnerabilität, der Resilienz gegenüber. Vulnerabilität, also Verletzlichkeit und Resilienz, Resilienz steht für so etwas wie Widerstandsfähigkeit, sind die beiden Achsen eines Feldes. Und ein Ökosystem, das sich nach einer Entgleisung oder einer Instabilisierung oder einer Imbalance schnell wieder stabilisiert, ist sehr resilient. Also Resilienz ist die Zeit, die es braucht, um nach so einer Imbalance wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Ökosystem im Prinzip durch ganz, ganz viele unterschiedliche, komplexe Strukturen verwoben ist, angefangen von den Mikroben, die im Boden leben und den Boden belüften und verschiedene Nährstoffe aufspalten, die Pflanzen, die davon profitieren, die im Boden wachsen, die ganzen Insekten, die Pflanzen bestäuben und von den Pflanzen leben, die kleinen Vögel und Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien und so weiter, Weichtiere, die wiederum von Pflanzen oder den Insekten leben, darauf dann eben größere und kleinere Säuger, große Vögel und kleine Vögel und am Ende dieser Nahrungskette dann der Mensch, der übrigens natürlich wie alle anderen auch ja aus organischen Stoffen besteht und jeder, der stirbt, der wird ja irgendwann auch in diesen Nährstoffkreislauf wieder zurückgefällt, indem er entweder seine Asche oder auch seine Rückbleibsel wieder sozusagen kompostieren und dann einen Kreislauf sich ergibt. Bedeutet also, wir sind in einem endlosen Netzwerk verbunden. Und wenn wir jetzt beispielsweise einen großen Beutegreifer haben, einen Greifvogel, und der frisst irgendwie gerne kleine Nager und der Greifvogel hat in irgendeinem Winter nicht genügend Frost und deswegen ist im Frühjahr darauf sehr feucht und die Feuchtigkeit greift sein Gelege an und die kleinen Vogelbabys kommen viele Pilze und Krankheiten und sterben viel. Dann haben wir auf einmal in einer Saison weniger Greifvögel und die können diese ganzen kleinen Hörnchen nicht mehr wegfressen und auf einmal explodiert deren Beutetier, die wiederum sehr viel Gras wegfuttern oder sehr viele Nüsse und sehr viele Samen wegmampfen und damit eine bestimmte Pflanzenart dezimieren. Also ihr seht, es hat immer in alle Richtungen Auswirkungen, wenn sich in so einem Ökosystem was verändert. Und die Zeit, bis jetzt eben alle wieder in das ursprüngliche Gleichgewicht innerhalb eines gewissen Schwellenwertes kommen, das ist eben die Resilienz. Und ähnlich mit diesem leichten, aber sehr plastischen Bild kann man sich eigentlich Verletzlichkeit in fast allen Systemen vorstellen. Das Ökosystem könnte jetzt zum Beispiel auch eine Softwarelandschaft sein, eine Softwarearchitektur mit einem Backend, in dem gerechnet wird, einer Middleware, in der Mitte werden irgendwelche Daten projiziert und dann ein Frontend, in dem quasi die Daten dann über ein User-Interface an den User angezeigt werden und die Ergebnisse der ganzen Rechennummer. Also auch in so einer Geschichte ist in komplexe, verwobene Strukturen mit bestimmten Entscheidungsregeln, bestimmten Rechenleistungen und intelligenten Teilen und weniger intelligenten Teilen. Und genau, die reagieren jetzt darauf, wenn beispielsweise ein Hackerangriff ist, irgendwie eins der vielen Software-Tools ausfällt, irgendwie ein Bug in irgendeiner der Middleware entsteht. Und all diese komplexen Effekte, die sind jetzt auch eben wieder Anzeichen einer Vulnerabilität, also eines vulnerablen Systems. Und so können wir das im Prinzip durch jede Wissenschaft beschreiben. In der Psychologie, darauf gehe ich später noch ein, gibt es so eine psychosoziale Diathese. Das ist eine Hypothese, in der im Prinzip Stressoren und die Verletzlichkeit gegenübergestellt werden. Da gibt es dann bestimmte Phasen, in denen man sehr, sehr vulnerabel ist, also in der Entwicklung des Menschen, vor allem in der Pubertät und natürlich als Säugling. Ein Bild vielleicht, wenn wir haben einen Raum mit, im Prinzip mit keinem Möbelstück da drin, einfach nur eine weiße Wand und irgendwie einen Fliesenboden. Und wir legen dort einen Säugling hinein. Der ist natürlich noch sehr vulnerabel und kann sich selber nicht erklären, warum er da jetzt 2 Stunden drin liegt. Und er kann seine Temperatur nicht regulieren, er kann sich nicht selbst versorgen, kann sich nicht selbst erhalten. Der ist sehr vulnerabel und der wird höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Schaden nehmen als ein Mensch, der erwachsen ist und der jetzt 2 Stunden in einem solchen Raum alleine gelassen wird. Oder eben auch als ein Teenager. Wichtig ist nur zu verstehen, dass diese Kurve nicht linear einfach immer, also die Verletzlichkeit im Laufe des Lebens immer weiter abnimmt, sondern dass wir eben auch zwischendrin Peaks haben. Und gerade im Alter werden wir wieder sehr verletzlich. Pubertät ist auch so ein Fall. Oder beispielsweise eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, ist auch psychisch sehr vulnerabel, einfach weil sich bei ihr sehr viele, nicht nur hormonelle, sondern ganz viele Systeme im Körper verändern. Genau, also da gibt es auch ein sehr, sehr weites Feld. Und in dem Bereich habe ich auch tatsächlich etwas geforscht. Also ich kümmere mich ja um Bindung. In meiner Doktorarbeit geht es darum, wie es gibt ein altes Bindungsmodell, das ist entwickelt worden von Kinderpsychiatern und Psychologen in den 70er Jahren. Ainsworth und Bowlby sind da so ein bisschen die Namen. Und die haben sich überlegt, wie Bindung, eine sichere Bindung von einem Kind zu einer Mutter aussehen sollte und welche Zeichen oder Anzeichen sie hat. Und dieses Bindungsmodell wird gerne genommen, um auch auf Bindungen mit Menschen und Tieren eben anzuwenden und zu gucken und zu messen, ob die ähnlichen Kriterien folgen. Und in dem Bereich bin ich unterwegs. Und weil Bindung immer sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat, also mit den einzelnen Bedürfnissen, die ein Mensch hat, die eben durch seine Persönlichkeit sehr unterschiedlich sein können, habe ich mich auch mit Verletzlichkeit auseinandergesetzt. Es gibt da den sogenannten Big Five Fragebogen, ein Messinstrument zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen beim Menschen. Und da gibt es eben die Achse des Neurozytismus. Das wird übersetzt gemeinhin als emotionale Labilität. Und da haben wir es wieder, eine eindeutig Negativkonnotierung von diesem Begriff. Und ich habe mich an dem wirklich immer gestört. Ich verwende dieses Instrument, den Fragebogen immer noch, aber irgendwo tief in mir schlummert das Gefühl, dass ich für diese Verletzlichkeit eine bessere Konnotierung erschaffen möchte und dazu auch mit meiner Forschung gerne beitragen möchte. Ja. Verletzlichkeit ist also nicht einfach nur das Schwachsein, sondern was ist, wenn sie die andere Seite der Erstarrung ist, wenn sie etwas biologisch total Sinnvolles ist? Wir werden uns gleich noch angucken, wie das eben in der Medizin aussieht, wie es in der Theologie aussieht. Vielleicht fangen wir damit gleich nochmal an. Die Theologie mag vielleicht komisch klingen, aber unser ganzes westliches Wertekonstrukt ist auf den Grundsätzen der griechischen Antike und später der christlichen Werte begriffen. Und in der Bibel wird vor allem im Neuen Testament, wird dann die Ankunft eines neuen Weltenerretters gefeiert an Weihnachten, der in Form eines sehr verletzlichen und hilflosen kleinen Säuglings auf die Welt kommt. Und ich finde das irgendwie tatsächlich ein sehr bezeichnendes Bild. Alle Welt in der westlichen Welt feiern wie diesen Tag, an dem die Hirten auf dem Feld losmarschieren und ein Kind finden in der Krippe und sich denken, Moment mal, das ist dieser Messias, von dem alle reden. So, der kann ja nichts, das ist ja ein volles kleine Baby. Aber genau das ist die Inspiration und auch, glaube ich, so die, weil es eben nicht so erscheint, als ob hier ein weit militärisch gedienter König auf einem Ross daherreitet mit einer ganz tollen Rüstung, mit ganz viel Muskelkraft und ganz viel scharfem Geist und ganz viel Strategie, der jetzt die Welt errettet, sondern es ist einfach ein kleines Kind. Und in der Bibelforschung wird deshalb tatsächlich auch der Begriff der Vulnerabilität zur Weihnachtsgeschichte, die ja in dem Sinn auch mit Flucht und Migration und Vertreibung und Volkszählung und all diesen Dingen zu tun hat, erforscht. Finde ich wahnsinnig interessant, dass es dort auch geht. In der Soziologie, Soziogeografie, gibt es den Begriff Vulnerabilität auch. Da geht es meistens um Isolation von Volksgruppen, um Ausgrenzung. Es gibt in der Ökonomie ein Konzept, das beschäftigt sich mit dem Auftreten von Armut, von Unruhen, inneren und äußeren Umständen und Faktoren in Gesellschaften, die auch mit dem Vulnerabilitätsfaktor beschrieben werden. Also auch dort gibt es das. Ich denke, wir können sehen, durch fast sämtliche Wissenschaften finden wir diesen Begriff. Er ist allgegenwärtig und trotzdem möchte sich damit niemand so richtig im Alltag beschäftigen. Und ich glaube, es ist, ja, wie ich es gerade erzählt habe, wenn man stottert, dann ist man als Kind eins über das andere lachen. Man fühlt sich schwach oder ich habe mich sehr, sehr schwach gefühlt und ich habe vor allem diese ganz starke Unsicherheit gemerkt. Wenn diese Buchstaben vor meinen Augen angefangen haben zu tanzen, ich habe zum Schluss wirklich regelrechte Panikattacken gehabt. Mein Peak war so in der 8., 9. Klasse, Stichwort Pubertät. Da habe ich teilweise das Gefühl gehabt, ich kipp gleich um oder ich bekomme irgendwie, ich glaube, ich hatte damals Panikattacken, wenn ich wusste, ich gehe jetzt in meine Deutschkurs und muss eventuell was vorlesen, weil wir gerade ein Drama zusammenlesen. Und ja, dass das mit der Realität nicht mehr viel zu tun hatte, weil ich ja dort in der Schule nichts, also körperlich und seelisch sicher war und dass den äußeren Umständen überhaupt nicht gerecht wurde, das konnte ich damals eben nicht sehen. Das bedeutet, das hatte sich längst entkoppelt. Und daran sieht man auch, was passiert, wenn man Verletzlichkeit lange, lange, lange in seinem Unbewussten mit sich herumträgt und dort wüten lässt wie ein Monster und es versucht abzuschneiden vom Rest des Lebens. Dann sucht es sich einen eigenen Kanal und wird immer, immer größer. Ich glaube, auch das kennt vielleicht jeder. Vielleicht habt ihr auch da schon mal das Gefühl gehabt, ja, ich muss dem Leben gewachsen sein und ich muss verdrängen, wo ich nicht gut genug bin. So, was hat jetzt die gute Breen erforscht? Die gute Breen hatte einen ähnlichen Ausgangspunkt wie ich. Sie erforscht Bindung, allerdings jetzt nicht in einem Mensch-Tier-Modell, sondern in einem Mensch-Mensch-Modell, also klassisch. Sie schaut sich an, wie entsteht Connection, wie entsteht Bindung und welche Faktoren lassen das stärken oder lässt das mehr zu und welche schwächen eine Bindung? Welche sind dafür nicht gut? Wo ist der Nährboden einfach gegeben, dass die Bindung nicht vertrauensvoll und stark wird? Und sie hat dazu sehr, sehr viele Interviews geführt. Sie spricht davon, dass sie 5 Jahre Daten auswerten konnte damals, nach 5 Jahren intensiver Interviewphase. Eine ganze Reihe von Tagebucheinträgen, von Geschichten, die ihr Menschen zugesendet haben und eben diesen Interviews mit reflektiven Fragen. Und sie hat sich dann in diesen Interviews semantische Wortgruppen gesucht, hat Wortgruppen gebildet, die eben positiv konnotiert sind, eher negativ, neutral und so weiter. Und hat dann versucht, anhand von 2 Gruppen die Daten zu teilen oder die Menschen zu teilen, die Menschen in 2 Gruppen einzupacken. Und zwar nach dem, sie beschreibt es als Sense of Worthiness, also die Gruppe, die ein Gefühl hatte, dass sie einen eigenen Wert als Mensch hat und die Gruppe, die das eher nicht hatte. Denn sie konnte sehen, dass das einer der signifikanten Unterschiede ist in dem Potenzial, eine Verbindung zuzulassen, in dem sich zugehörig zu fühlen und oder eben eine echte Bindung einzugehen. Und in diesen 2 Gruppen, die erste Gruppe nannte sie Wholehearted, das fand ich ganz süß, also die Gruppe, die von ganzem Herzen aus an ihren Wert als Mensch geglaubt hatte. Und sie versuchte dann anhand dieser 2 Gruppen und verschiedener statistischer Vergleiche herauszufinden, an welchen Variablen man die jetzt groß unterscheiden konnte. Die quasi diesen Sense of Worthiness fühlen konnten oder auch beschreiben konnten, verbalisieren konnten und die damit eben einen gewissen Kampf, einen gewissen Struggle hatten. Und sie meinte, das erzählt sie dann eben sehr blümerant und sehr ausschweifend, dass es letztendlich aufgrund ihrer ganzen Analysen runterzubrechen war auf einer, ja sagen wir mal, sehr abstrakten Ebene auf eine einzige Variable, der 2 Gruppen Unterschied. Und zwar, das ist so einfach, die Gruppe 1 konnte lieben und sich verbunden fühlen, weil sie es glaubten oder weil sie einen tiefen Glauben daran hatten, dass sie es wert sind, geliebt und verbunden zu sein. Bäm, das ist alles. Die 2. Gruppe hatte dieses Sense of Worthiness eben nicht. Und im Kern beschrieb sie die 2. Gruppe als eine Gruppe von Menschen, die ständig auf der Suche nach Liebe und Verbundenheit waren, die das Gefühl hatten, dass das Leben ein Kampf war, dass sie nicht gut genug waren, dass sie unter hohem Leistungsdruck standen. Die meisten von ihnen waren pathologische Perfektionisten und sie waren in irgendeiner Art und Weise in kompensatorisches Verhalten involviert. Also Kompensation in dem Fall entweder wirklich pathologischem Perfektionismus, in Sucht, in Medikamente, in Schlafprobleme, in psychosomatischen Leiden, Krankheiten und so weiter. So, und das fand ich wirklich eine Erkenntnis. Da dachte ich mir, okay, das ist ja ziemlich einfach. Okay, also ich muss mich jetzt an der Stelle im Prinzip erstmal dahin bewegen, dass ich wirklich mich für es wert halte, geliebt und ja, verbunden zu sein, und dann wird das schon. Doch wie machbar das jetzt? Und sie beschreibt eben während ihrer eigenen Forschung, dass sie an einem gewissen Punkt so einen kleinen Breakdown hatte. Sie hat dann versucht, sich dieser ersten Gruppe mehr anzunehmen und versucht innerhalb dieser Gruppe Eigenschaften, Charaktereigenschaften oder Entscheidungen, also Faktoren, die zu deren Entscheidungsverhalten beitragen, zu isolieren, die sie gemeinsam hatten. Und sie beschreibt die zweite Gruppe als eine Gruppe, die allesamt oder die größtenteils die Menschen sehr mutig waren, sehr viel Mut hatten. Und zwar Mut zum, also nicht perfekt zu sein. Und sie beschreibt es als the courage to be imperfect, und das Wort courage, also im Englischen Mut, und da bin ich jetzt kein Sprachwissenschaftler, aber bevor es in die englische Sprache kam, aus dem französischen Sprachraum kam, und cœur, sowas ähnliches, ist wie Herz, cour. Und sie meinte, das ist quasi die Herzenspower, nicht perfekt zu sein. Das ist Mut. Und die freundlich waren mit sich selbst, bevor sie es mit anderen waren. Und ich glaube, dieser viel gelobte und wenig praktizierte Spruch, dass man nur mit anderen wirklich in Liebe verbunden sein kann, wenn man sich selbst liebt, das haben wir, glaube ich, alle schon tausendmal gehört. Und jedes Mal denken wir uns, ja, wow, cool, mache ich ja. Aber in dem Moment, als ich diesen Talk wieder gehört habe, dachte ich mir, wow, das ist einfach tatsächlich ein elementar wichtiger Faktor, dass ich das erst mit mir selbst empfinde, und zwar wahrlich empfinde, und ich kann das nicht faken. Wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, nicht im Frieden und unglücklich und das Gefühl habe, ich bin nicht genug, dann kann ich das, ich kann das nicht wegfaken. Ich werde das immer ausstrahlen. Ich werde das unterbewusst jedem mitgeben, mit dem ich irgendwo in enger Verbindung stehe. Der zweite wichtige Faktor neben dem Mut in dieser zweiten Gruppe war das Thema Verletzlichkeit. Und da sind wir wieder, da schließt sich jetzt der Bogen. Die erste Gruppe sah Verletzlichkeit als etwas Wichtiges an. Und zwar, weil sie erkannt haben, dass Verletzlichkeit ein natürlicher Teil des Lebens ist. Ein natürlicher Teil unseres Emotionsspektrums. Und diese erste Gruppe hatte erkannt, laut ihren Worten, dass es nichts bringt, gegen die Verletzlichkeit anzukämpfen. Und hier muss ich sagen, habe ich mich sehr wiedererkannt. Ich habe irgendwann mal, nachdem ich so meine erste depressive Episode erlebt hatte, von denen es mehrere gab, in meinen 20ern, habe ich mich hingesetzt, und mir ging es relativ gut. Ich hatte damals mit Profis zusammengearbeitet, unterschiedlicher Fasson, und habe das wirklich sehr gut in den Griff bekommen und habe sehr viel über mich gelernt, und es ging mir sehr, sehr gut. Und da hatte ich irgendwann einen Tag diese Erkenntnis, als ich festgestellt habe, dass sehr, sehr viele Freunde, die damals frisch in den Beruf nach dem Studium gegangen waren, in so diese typischen High-Performer-Karrieren, irgendwelche Großkanzleien als Juristen, Unternehmensberatung, Automobilbauer, Ingenieure und so weiter, Investment, Financer und wie sie nicht alle heißen, dass ich bei denen sehe, dass die anfangen, so dieses natürliche Gleichgewicht aus ja doch Anstrengung und Entspannung, aus Gesundheit und Krankheit, aus ich bin mal sehr fit und dann bin ich wieder müde und nicht so fit, aus es regnet mal und es scheint aber auch wieder die Sonne. Es gibt Frühjahr, es gibt Herbst, es gibt Nacht, es gibt Tag. Dieses natürliche Gleichgewicht von Polarität einfach in unserem Leben fangen die an zu ignorieren und tun so, als ob diese Wellen von Hochleistung, also diese absoluten Phasen, wo man im Leben mal ein halbes, zwei, dreiviertel oder weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr oder zwei, oder manche schaffen das auch noch länger, diese Spannung hält, Hochleistung jeden Tag zu vollbringen, 16 Stunden arbeitet, immer konzentriert zu sein, abzuliefern, quasi nur noch in diesem High zu sein und gar nicht mehr runter auf die Erde zu kommen. Ich hatte immer das Gefühl, die versuchen einfach auszuhebeln, dass das Leben und die Natur so nicht funktionieren. Und da sind wir wieder bei diesen Lebenswissenschaften, bei den Prinzipien von Lebenswissenschaft. Alles, was es in der Natur gibt, wenn man rausschaut, hat ein gewisses Gleichgewicht. Und da sind wir auch wieder bei dem Ökosystem. Innerhalb gewisser Schwellen schwankt das. Und wenn wir akzeptieren, dass es Frühjahr gibt und Herbst, dass die Blätter mal braun werden und vom Baum fallen und im nächsten Frühjahr wieder grün und hinten nachwachsen. Wenn wir akzeptieren, dass wir mal müde und vielleicht auch mal krank sind, aber dafür wieder in dieser Ruhezeit auch die Kraft haben oder die Abwehrkräfte neu sortieren für die Zeit, in der wir wieder viel Leistung bringen. Und genauso eben mit unseren verletzlichen Momenten. Wenn wir akzeptieren, dass wir stark sein können und dass wir Dinge, ja, dass uns Dinge nichts anhaben können und dass wir nicht verletzt werden, wo vielleicht andere verletzt würden, dass wir Dinge haben oder Situationen in unserem Leben erleben, wo wir merken, wir können wirklich widerstandsfähig sein und den äußeren Umständen trotzen, aber dann wieder akzeptieren, dass wir auf der anderen Seite eben Verletzlichkeit haben. Verletzlichkeit, die uns auch ganz, ganz viel bringt, nämlich Erkenntnisse, Dinge, wo wir was lernen können. Ich muss sagen, wenn ich meine alte Geschichte nochmal von heute anschaue, dann weiß ich nicht, ob ich dieser Geschichte nicht vielleicht sogar verdanke, dass ich irgendwann Naturwissenschaftlerin geworden bin. Denn ich war vorher, ich war ein Kind der Sprache. Ich habe das sehr geliebt. Meine Stimme, singen, erzählen, Dinge aufschreiben, das war meine große Leidenschaft. Und erst durch diese Angst, die ich auf einmal mit Sprachen bekommen habe, habe ich mich eher mal so den ganzen Naturwissenschaften und Mathematik und Physik und Co. eher zugewandt und habe gemerkt, hey, das kannst du nicht so schlecht und es macht dir eigentlich auch ganz schön viel Spaß. Und mit Tieren und in der Natur, habe ich einfach schon immer geliebt. Und vielleicht habe ich auch diesen Fokus auf diese Fächer und auf diese Leidenschaften, die ich dort schon hatte, viel mehr forciert, weil mir die andere Sache weggebrochen war. Also es gibt immer einen anderen Deutungsrahmen und ich glaube, es ist ein ganz fundamental wichtiges Werkzeug, diese Verletzlichkeit zu integrieren und sie zu akzeptieren als etwas ganz Natürliches und etwas, was wir in unserer Gesellschaft geradezu pervertiert an den Rand gedrückt haben und so tun, als gäbe es das nicht. Also man braucht sich nur mal Instagram und Co. anschauen. Leben ja alle diesen perfekten Lifestyle. Und dass es einfach eine Illusion ist, eine Illusion der Wirklichkeit, die es nicht gibt. Wir alle sind verletzlich. Jeder hat verletzliche Phasen an jedem einzelnen Tag. Also ich beispielsweise morgens. Ich bin kein Morgenmensch und morgens kann ich mich nicht so gut verteidigen, da möchte ich auch nicht reden. Da bin ich sehr vulnerabel morgens. Und ich glaube, indem wir das wieder integrieren lernen, können wir die Power und das Potenzial, das Verletzlichkeit für uns hat, erst wieder richtig ausschöpfen. Und zum Schluss möchte ich euch noch kurz den Ausblick geben, was Brené Brown schlussendlich in ihrem TED-Talk final abschließend zur Verletzlichkeit sagt. Sie beschreibt diese Menschen in ihrer ersten Gruppe als die Menschen, die diese Verletzlichkeit als etwas Nützliches und als etwas Wichtiges ansehen, die aufgehört haben, dagegen zu kämpfen, ganz wichtig, und die sich einfach darauf einlassen, weil sie wissen, es geht vorbei und danach gibt es wieder etwas Neueres und auch nicht abkürzen, sondern drinbleiben. Drinbleiben, akzeptieren, dass es ein Teil des Lebens ist. Und die aufgehört haben, Gefühle zu betäuben. Die ohne Garantie anfangen zu lieben, die vielleicht sogar sagen, ich liebe dich, ohne nicht zu wissen, ob der andere es tut. Und die dadurch eben erst die volle Bandbreite und die volle Tiefe auch der anderen Seite, der schönen Gefühle, ausschöpfen können. Denn was passiert? Wir können nicht nur eine Seite des Lebens leben und die andere Seite konstant ignorieren. Wenn wir betäuben mit zu viel Zocken, zu viel Drogen, zu wenig Schlafen, zu viel Arbeiten, mit irgendwelchen anderen Süchten, mit Medikamenten, mit Perfektionismus, mit Lügen, mit zu viel Scham und Wegdrücken, was mit diesen ganzen Betäubungsstrategien, wenn wir das tun, weil wir nur Verletzlichkeit oder Scham oder Eifersucht versuchen zu betäuben, dann betäuben wir auch auf der anderen Seite auch alles, was da dran hängt, alles Gute. Wir betäuben Freude, wir betäuben Bindung und Zugehörigkeit, wir betäuben Glück, Erfüllung, Erfolgserlebnisse. Diese ganze Bandbreite wird im Prinzip ein Level tiefer gesetzt. Und dafür zahlen wir einen riesigen Preis. Und dann landen wir auf einmal in dieser zweiten Kategorie an Menschen, die das Gefühl haben, mein Leben ist ein Kampf und ich bin ständig, muss ich irgendwas leisten und Liebe und Verbundenheit renne ich eigentlich immer nur hinterher und ich muss ständig kompensieren Und sie spricht das zum Schluss aus. Also übersetzt oder frei übersetzt sagt sie sowas wie: Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten, doch scheinbar ist es auch der Geburtsort von Liebe, von Verbundenheit, von Kreativität und von Glück. Und ja, ich möchte euch das, was sie zum Schluss, nämlich vier Maßnahmen, die sie mit allen teilt, um weiter diese Verletzlichkeit zu integrieren, mit euch teilen. Sie sagt: Liebt ohne Garantie. Das ist jetzt sehr, sehr einfach gesagt. Ich finde, das ist immer eine ganz tolle Maßnahme am Ende von so einem TED-Talk mit so großen Worten. Haut das einfach raus. Liebt ohne Garantie. Aber ich denke, das kann man gut praktizieren lernen. Selbstliebe und Nächstenliebe ist etwas, eine Tradition, die man wirklich üben kann. Da wieder mein ganz geheimer und nicht geheimer Hack, das 6-Minuten-Tagebuch, führt uns auch zu unserer zweiten Maßnahme, nämlich praktiziert Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein mächtiges, positiv verankertes Gefühl, das wir in Sekundenschnelle aufbauen können. Und das ist wie eine kleine Konditionierung, wenn ihr euer Aras, das war in der ersten Folge, habe ich das mal schön erklärt, wenn ihr euer Aras trainiert darauf, Dankbarkeit zu empfinden und Selbstliebe zu praktizieren, dann wird euch das immer wieder über den ganzen Tag diese Momente herausfiltern. Wir können das regelrecht umprogrammieren. Und ich habe es gelernt, dass es funktioniert. Ich war früher kein Optimist. Und jetzt habe ich vielleicht 10 Tage im Jahr, in denen ich wirklich früh aufstehe und schlechte Laune habe. Also wir können unser Hirn wirklich verändern und unser ganzes Wesen. Das Dritte, was sie sagt, ist: Genießt. Genießt, genießt die Momente. Im Buddhismus heißt es, ja, die Meditationspraxis ist im Prinzip nur für das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist das Einzige, was existiert, und die Vergangenheit, die Zukunft nicht. Ich denke, all das geht in diese Richtung Achtsamkeit, Genießen. Das kann man auch schon machen, wenn man Eisbecher ist. Im Moment schöne Sonne draußen scheint und man sich da hinsitzt und einfach mal wirklich versucht, die einzelnen Geschmacksknospen zu aktivieren, die Sensoren, die auf der Haut sind, um die ganze UV-Strahlung aufzunehmen, das wirklich mal intensiv mit Sinnen begreift, mit unterschiedlichen Sinnen, wie sich gerade die Umgebung anfühlt, und das wirklich genießt. Und das Vierte, und das würde ich sagen, ist das Schwierigste, da sagt sie: Akzeptiert, dass ihr genug seid, und praktiziert etwas, dass ihr das auch jeden Tag spürt, dass ihr genug seid. Und dieser ganz profunde Glaubenssatz, dass wir nicht genug sind, den hat jeder von uns. Ich wüsste nicht, ich bin, glaube ich, noch nie einem Menschen begegnet, der nicht in seiner ursprünglichen Form nicht diesen Glaubenssatz installiert hatte: Ich bin nicht genug. Es gibt Menschen, die sich über 30, 40 Jahre da rauswursteln und rauswachsen und diesen Kokon sprengen und das wirklich ablegen können. Und das sind diese faszinierenden Menschen, auf denen wir auf der Straße begegnen und denken: Wow, der strahlt, der leuchtet, der hat irgendwie voll die, der hat eine riesen Aura, eine riesen Anziehungskraft, eine riesen, ja, Faszination. Aber die allermeisten tragen diesen Satz noch mit sich rum. Und ja, im Grunde sind wir alle irgendwie irgendwann mal verletzte Kinder gewesen. Ob ihr jetzt gestottert habt oder irgendwas anderes hattet, ob das irgendein Lehrer in dem Sinne wirklich gerafft hat, was er da mit euch macht, oder ein Elternteil oder ein Hund, der euch in die Hand gebissen hat. Nein, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um Schuld, es geht darum, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz bei dem Schopf zu packen oder an der Wurzel zu packen und ihn einfach jeden Tag, wenn er nachwächst, neu rauszureißen, das ist einer der zentralen Aspekte, wie wir Verletzlichkeit und aber auch Freude, Glück, Kreativität, Zugehörigkeit und all diese schönen Gefühle wieder wahrlich integrieren können. Genau. Und damit würde ich auch heute schließen wollen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich auf dem Weg für all die lieben Kommentare, die ich im Moment auf iTunes lesen darf. Es ist wirklich der Oberknaller. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass ich jedes Mal ausraste, wenn ich diese Kommentare lese und mich so, so sehr darüber freue und merke, dass das eben angehört wird und auch ankommt, wie ich das meine. Und das macht mich so glücklich. Genau. Ich habe einige Themenvorschläge bekommen und habe eine schöne Liste gemacht. Die werde ich jetzt mal nacheinander recherchieren und gucken, wie ich sie einbinden kann. Und ihr dürft euch freuen. Ich habe jetzt auch in den nächsten Folgen ein paar Interviews geplant und freue mich schon, die mit euch zu teilen. Aber für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.